bin in ein paar Monaten allein. Das heisst, ich kann jetzt nicht aufhören zu arbeiten, ich kann meinen Job nicht aufgeben, meine Karriere nicht aufgeben, weil ich muss mich nachher allein um mein Kind kümmern. Also Schule ist nicht das, was dich ruinieren da.
Was denn?
Miete.
Eine glitzernde Skyline und 360 Sonnentage. Für den Lebenstraum Dubai haben rund 4'000 Schweizer AuswanderInnen die Heimat hinter sich lassen und ihre Sachen gepackt. So auch Nathalie Nebel, die nach einem Schicksalsschlag mit ihrem 5-jährigen Sohn in die Emirate gezogen ist. Wieso ein Neustart für die beiden genau das Richtige war, wie es ist, als Kaderfrau für Nestlé in Dubai zu arbeiten und wie die IT-Spezialistin mit der Doppelmoral im Luxusort umgeht, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Sinal Bisetti und ich habe für den Blick in Dubai verschiedene Schweizer AuswanderInnen getroffen und sie gefragt, warum sie die Wüstenmetropole zu ihrer Wahlheimat gemacht haben. Im Rahmen dieser Blick-Auswanderer-Serie habe ich wenige Tage vor dem Ausbruch des Nahostkriegs auch Nathalie in der Wüstenmetropole besucht. Ich bin laufend mit ihr in Kontakt und ihr und ihrem Sohn geht es soweit gut. Bei meinem Besuch Ende Februar hat mich Nathalie in ihrem Zuhause begrüßt mit ihrem Sohn und den beiden Büsis, die sie aus der Schweiz mitgenommen haben, wohnt sie in einem Townhouse, ein bisschen außerhalb von Dubai Downtown. So ein Townhouse entspricht eigentlich dem Prinzip vom Reihenhaus und steht in einer Gated Community, also einer überwachten Siedlung. Dort wohnen ganz viele Expats in zweistöckigen, aneinandergebauten Häusern, wo vorne raus jedes einen eigenen kleinen Garten hat. Nathalie und Nils haben dort sogar einen kleinen Pool. Und obwohl sie noch nicht so lange zu Dubai sind, ist die ganze Wohnung schon komplett und mega stilvoll eingerichtet. Auch die Stube, wo wir zusammen auf dem Sofa sitzen, ist hübsch und gemütlich.
Nathalie, why Dubai?
Für mich war nach dem Tod von meinem Mann vor 2 Jahren so der Moment, wo ich gefunden habe, ich bin jetzt 36. Ich bin verwitwet. Ich bin auch die einzige Witwe weit und breit in diesem Alter. In einer Kaderfunktion und mit einem 2-jährigen Kind. Und dann war es der Moment, wo ich gefunden habe, jetzt muss ich ein neues Leben anfangen und ein neues Abenteuer haben für mich und für meinen Sohn. Und dann ist das Jobangebot gekommen und das ist natürlich die perfekte Möglichkeit gewesen, für uns einen Neustart zu machen.
Was ist denn genau passiert bei euch oder mit deinem Mann?
Der Mauro hat mich vor 3 Jahren, mitten in der Nacht, mit einem epileptischen Anfall aufgeweckt. Das war auch für mich ein mega Schock gewesen, weil ich habe noch nie jemanden gesehen mit einem epileptischen Anfall. Und es ist dann auch so, dass dich die Person nicht unbedingt wiedererkennt. Das ist wie so ein Neustart vom Hirn. Und er hat dann auch nicht mehr gewusst, eben, wer ich bin, wer unser Sohn ist. Und natürlich sofort ins Universitätsspital in Lausanne, in Genf. Und dort war dann ganz schnell klar gewesen, dass er den tödlichsten Hirntumor hat, den es gibt. Ein Glioblastoma, wo man normalerweise auch erst entdeckt, eben durch zum Beispiel einen epileptischen Anfall, wenn es dann schon zu spät ist. Ja. Die durchschnittliche Lebenserwartung sind so maximal 1 bis 2 Jahre. Und das war dann wirklich der Moment gewesen, wo mein Leben einfach vom einen Tag auf den anderen sich komplett verändert hat.
Und wie alt war er gewesen?
Er war ja 48, was passiert ist. Ja. Und dann wirklich innerhalb von 9 Monaten dann auch verstorben. Es ist aber nicht unbedingt abhängig vom Alter. Es ist ein sehr seltener Tumor. Aber wie gesagt, es ist halt einfach einer, der so tief im Hirn verankert ist, dass man nicht viel machen kann. Und es dann halt von dem her auch wirklich ziemlich schnell normalerweise einen tödlichen Verlauf nimmt.
Und was hat das mit dir gemacht, das zu wissen? Oder die Diagnose von ihm so im ersten Moment? Auch weil ja eben euer Sohn um ist, der Nils. Und
also ich muss ganz ehrlich sagen, du gehst in so einen, weißt, in so einen Extremzustand ein. Also die Schwierigkeit war wirklich, genug Zeit mit dem sterbenden Mann zu verbringen, für deinen Sohn da zu sein, weil du jetzt die einzige Bezugsperson bist. Aber dann auch einfach ganz ehrlich, deine finanzielle Zukunft, deine Karriere muss weitergehen. Ich bin in ein paar Monaten allein. Das heisst, ich kann jetzt nicht aufhören zu arbeiten. Ich kann meinen Job nicht aufgeben, meine Karriere nicht aufgeben, weil ich muss mich nachher allein um mein Kind kümmern.
Auch wenn er vielleicht Pflege braucht,
genau. Und ich kann ihn die ersten paar Monate zu Hause gehabt. Das hat dann auch noch ziemlich gut funktioniert. Ich muss aber sagen, dass halt zu diesen Sachen mit dem Tumor auch Persönlichkeitsveränderungen dazugehören, Halluzinationen und so weiter. Also es ist dann wirklich eine extreme Belastung gewesen. Und ich mag mich besinnen, der Nils ist amigs Nacht aufgewacht, wie jedes zweijährige Kind. Und weißt du, dann gehst du wieder schlafen und eine halbe Stunde später ist irgendwie verwacht dein Mann und findet sich nicht mehr zurecht in der Wohnung und weiss nicht mehr, wo die Küche ist und dann bist du wieder wach. Und nachher dann kommt wieder dein Kind und dann gehst du wieder arbeiten am Morgen. Also es ist ein extrem Zustand gewesen, würde ich sagen.
Wie war der Abschied für euch?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist jetzt eine von diesen Krebsarten, wo du schon während der Krankheit dich so extrem musst damit auseinandersetzen, dass die Person bald nicht mehr da ist, weil du das einfach auch siehst. Du siehst die Person vor dir verschwinden. Dass das auf eine Art für mich schon fast der Anfang war von der Trauerarbeit.
So wie ein Abnabelungsprozess, oder?
Absolut, ja. Weil du kannst es einfach... du siehst es so jeden Tag vor dir, dass du dann nachher dann auch wirklich merkst, okay, es ist jetzt eine Frage von der Zeit. Mhm. Ich habe eine sehr seltsame Trauerphase gehabt. Also ich habe natürlich im ersten Moment, weißt, den Schock und die Leere. Aber ich habe nachher dann ziemlich schnell einen Moment gehabt, wo ich nach dieser ganzen Zeit mit dieser ganzen tödlichen Umgebung, also mit dieser Onkologiestation, mit der Palliativpflege, mit, weißt, diesen ganzen Ambulanzen und so weiter, habe ich einfach irgendwie zurück ins Leben müssen gehen. Mhm. Und ich mache mir Sinn, ich bin dann irgendwie 2 Wochen nach seinem Tod einmal am Abend einfach in ein Restaurant gegangen in Lausanne. Und zwar nur, weil ich einfach musste irgendwie Leute sehen, die Freude haben, weißt, die einen schönen Moment erleben und mich wieder irgendwie mit schönen Momenten umgeben. Ich habe dann auch angefangen, ganz viele Farben anzulegen und weiss, irgendwie wieder reisen und Musik hören. Schon nicht gerade in den ersten Wochen, aber für mich war das wirklich so ein Moment gewesen, wo ich irgendwie aus dieser
Trauer wieder ausbrechen wollte.
Und natürlich auch für den Nils, gell? Mm. Du kannst dich natürlich auch nicht einfach gehen lassen und einfach immer ein trauriges Mami sein, ja, gell?
Aber hat er verstanden, was passiert ist?
Hat es verstanden und ich glaube, der schlimmste Moment in meinem Leben bis heute war wirklich der Moment gewesen, wo ich gerade aus dem Palliativzentrum rausgekommen bin. Der Maurer ist gerade gestorben in der Nacht. Ich habe Abschied genommen und habe dann müssen zum Nils gehen, um ihm zu sagen, der Papi kommt nicht mehr heim und er ist jetzt tot. Wir haben auch lange mit dem Psychologen darüber geredet, wie man das einem Kind erklärt. Mhm. Und uns dann dafür entschieden, dass wir ihm einfach die Wahrheit sagen, aber halt einfach in einer sehr simple Wahrheit. Also der Papi kommt nicht mehr zurück, er ist gestorben. Das passiert nur bei Leuten, die sehr krank oder sehr alt sind. Und es ist nicht deine Schuld. Und er hat dich ganz viel gern gehabt. Mhm. Aber das ist wirklich definitiv, glaube ich, bis heute der härteste Moment von meinem Leben. Mhm. Und ja, nachher dann ist es dann halt schon auch darum gegangen, oder wie kommen wir jetzt wieder zurück ins Leben? Bleiben wir in dieser Wohnung? Mhm. Oder in dem Zuhause? Und ja, nachher dann musst du wirklich einfach ein neues Leben aufbauen.
Und wann ist der Plan mit Dubai kommen, oder die Idee von dem Ganzen, was du gemerkt hast, es muss weitergehen?
Einer der schwierigsten Aspekte war, dass der Maro und ich beide bei den Nestlé gearbeitet haben. Das heisst, es haben eigentlich alle Bescheid gewusst. Es hat extrem viel Unterstützung gegeben. Ich war auch wirklich dankbar dafür. Aber es war dann auch hart, als ich wieder zurück bin arbeiten, weil halt alle Leute gewusst haben, was passiert ist. Mhm. Und es hat wirklich auch dort einen Moment gegeben, wo ich nachher gefunden habe, ich muss irgendwie können, um über das Ganze darüber hinwegzukommen, können in ein Meeting eingehen, wo nicht alle wissen, was passiert ist.
Aber was einem immer wieder erinnert.
Es bringt dich halt immer wieder zurück, mhm, weißt, und du läufst irgendwie durchs Gebäude durch und du siehst wieder Leute, weißt, alte Kollegen und so. Und es ist halt einfach permanent da. Ja. Und dort ist nachher dann eben für mich der Zeitpunkt gewesen, wo ich dachte, vielleicht wäre jetzt mal eine kleine Pause gut. Mhm. Ich arbeite aber sehr gerne für meine Firma. Ich bin seit 12 Jahren dort. Und dann ist die Möglichkeit Dubai aufgekommen und für mich war das einfach der richtige Zeitpunkt gewesen.
Wie viel nach dem Tod ist das gewesen?
Es ist ungefähr ein Jahr nach dem Tod, ja, also gerade nach einem Jahr ja, ist das gekommen.
Ja, die Anteilnahme ist ja das eine, aber da gibt es ja auch noch ganz viele andere Sachen, die plötzlich auf einem zukommen, wenn man den Ehepartner verloren hat. Wie hast du das erlebt?
Es war extrem schwierig gewesen. Also ich habe bis heute auch noch wirklich Mühe mit dem Zivilstand verwitwet. Mhm. Jedes Mal, wenn du in der Schweiz irgendwo ein Formular ausfüllst oder dich gehst vorstellen, musst du das erklären. Und die Leute wissen einfach nicht, wie reagieren. Oder du musst dann auch anfangen erklären. Also das war für mich sehr schwierig gewesen. Ich glaube, schwieriger ist auch für dein Umfeld, mit dir als Witwe umzugehen. Und ich mag mich noch besinnen, dass dann auch die Leute zum Teil Erwartungen an mich hatten. Zum Beispiel weisst, dass du halt eben traurig bist oder dass du eben schwarz anlegst. Und ich habe einfach, ich glaube, ich war in so einem Extremzustand für so eine lange Zeit, dass ich eben, wie gesagt, wirklich wieder zurück ins Leben gehen. Und natürlich bin ich dann nachher damit, weisst, am Abend natürlich heim und habe angefangen zu brüllen. Aber du hast wenigstens einen Moment in deinem Tag, wo du dich ein bisschen ablenken kannst.
Ja.
Genau.
Ja.
Und von dem her ist dann eben die Option Dubai hat dann wirklich auch Sinn gemacht.
Und dann hast du zuerst gedacht, nein, oder hast du gedacht, wohl? Ich überlege mir.
Also, seltsamerweise, weisst du, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich zu jedem anderen Zeitpunkt hätte ich gesagt, nein, nicht unbedingt oder so, weisst du. Aber in dem Moment habe ich sofort Ja gesagt. Ich habe sofort Ja gesagt, weil der Nils noch klein war, weisst du, weil ich dachte, okay, Chris sind jetzt auch nicht so aus seinem Umfeld raus, gell? Er war dann 3. Und vor allem ist natürlich da auch die Kinderbetreuung einfach ein super wichtiger Aspekt für mich. Der Job ist sehr interessant und ich habe gedacht, das ist jetzt wirklich so ein Abenteuer, das wir einfach als Familie brauchen, damit wir wieder zurück in das Leben kommen.
Mega mutige Schritte auch, weil ihr habt wie Abschied genommen vom geliebten Papi und Mann und gleichzeitig auch von eurer Heimat.
Absolut, absolut. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich unser Zuhause einfach behalte. Also wir haben unsere Eigentumswohnung immer noch dort in der Schweiz. Das ist auch alles immer noch so eingerichtet. Also ich habe auch alle Möbel dort gelassen. Ich habe da alles neu möbliert. Und wir gehen halt einfach jedes Jahr wirklich sehr, sehr oft zurück heim. Und unser Zuhause ist immer noch die Schweiz, aber das ist halt unser Abenteuer.
Jetzt sehen wir gerade noch den Nils
da hinten dran. Den Nils kannst du auch vorbeikommen, wenn du
willst. Für mich, wie befreiend war es jetzt, als wir hier angekommen sind, eben vor rund einem Jahr?
Für mich war es wirklich super. Also es ist natürlich auch ein bisschen stressig, weil du halt einfach nicht weisst, auf was dass du dich jetzt einlässt. Aber,
hast du gerne Veränderung?
Eben, es ist noch lustig. Also, ich hätte dir eigentlich vorher wahrscheinlich gesagt, nicht so. Weil mein Ziel ist eigentlich immer gewesen, ich bin als Einzelkind aufgewachsen. Meine Mama ist Sekretärin, sie hat 100% geschafft. Und ich hatte immer so den Traum gehabt, weißt, ich hätte mal ein Häuschen, einen Hund, eine Katze, zwei Kinder und weißt, einen Ehemann. Und dann einfach, weißt, ruhig. Und wo dann der Traum geplatzt ist, habe ich gedacht, okay, weißt, jetzt habe ich das Leben eigentlich schon gehabt. Das ist jetzt alles schon durch, jetzt ist wirklich ein Neustart, jetzt will ich die Veränderung. Und dann hat es mir auch keine Angst mehr gemacht. Es kann eigentlich nur noch besser werden. Und eben, weißt, wenn du natürlich daher kommst und es ist schönes Wetter und es hat auch sehr viele Leute, die da eben in der gleichen Situation oder in ähnlichen Situationen sind wie du, das hilft wirklich.
Wie viel hat es auch Fragezeichen gegeben, zu organisieren gegeben, auch gerade mit dem Nils, wo wohnt er? Wo geht er im Kindergarten oder in die Schule? Wie funktioniert das System da?
Es ist in Dubai, muss ich sagen, extrem einfach, was das angeht, weil es natürlich da sehr viele Expats hat und sehr viele Leute, weißt, die da temporär daher kommen. Also, du findest eigentlich auf dem Internet sofort alles, wo die Leute auch erklären, wie du das machen musst. Die Schulen sind relativ flexibel. Es hat auch sehr viele Schulen. Also, es ist nicht wie in der Schweiz, eben, wo die Kinderbetreuung sehr, sehr schwierig ist. Es ist eigentlich alles dafür gemacht, dass du schnell kannst ankommen und auch schnell wieder kannst gehen.
Wie schnell sind ihr angekommen? Also wie schnell sind ihr überhaupt gegangen, nachdem also das Angebot gekommen ist?
Ja, also das hat dann schon eine Zeit lang gedauert, natürlich auch vertraglich und so, bis du das alles verhandelst und bis das alles bereit ist. Ich war aber innerhalb von einem Monat in diesem Haus und ich hatte dann auch schon alles möbliert. Also es ist wirklich eben dafür gemacht, dass du dich eigentlich schnell kannst installieren. Wir haben auch sofort die Schule gefunden und Nanny.
Jetzt sind ihr dann ein Jahr da. Wie geht es euch?
Gut, gut. Es ist immer noch unser Abenteuer. Ich glaube, wir haben uns da eingelebt. Ich fühle mich extrem wohl. Und wir sind angekommen, definitiv.
Wie hat Nils sich jetzt als neue Umfeld gewöhnt?
Super. Also ich glaube, es wäre für ihn sowieso dann der Moment gekommen, dann in die Schule zu gehen, auch in der Schweiz. Ja. Also der Umbruch wäre sowieso gekommen. Ich habe mir am Anfang ein bisschen Sorgen gemacht, weil natürlich da alles auf Englisch ist. Wir haben in der Westschweiz gelebt, das heisst, seine erste Sprache war Französisch. Ich rede mit ihm Schweizerdeutsch, aber er hat natürlich kein Englisch verstanden. Und er hat das nachher dann aber innerhalb von ein paar Wochen wirklich angefangen zu lernen und da dann auch seine Freunde gefunden im Quartier und ist jetzt wirklich echt komplett eingelebt.
Und geht er in die Schule oder in Kinski?
Das Schulsystem ist eigentlich ähnlich wie in der Schweiz. Es ist einfach, sie nennen es da Schule anstatt Kindergarten. Das ist Early Years und da ist jetzt in dieser internationalen Schule da. Mhm. Und ist dort am Morgen normalerweise dort. Am Nachmittag gibt es dann nämlich immer, weisst du, so einen Sportunterricht oder geht er schwimmen. Und dann eben haben wir die Nelly da, die sich dann auch noch mit ihm kümmert, wenn ich am Arbeiten bin.
Mhm. Und was kostet die Schule? Ist das wie bei uns öffentlich?
Du kannst natürlich die teuersten Privatschulen nehmen, wie in der Schweiz auch. Du hast die privaten Schulen und du hast auch die öffentlichen. Ja. Für mich ist natürlich einfach gleich noch wichtig gewesen, dass er jetzt einfach so eine Schule hat, weißt, wo er Englisch reden kann, wo er gleich einen internationalen Standard hat. Aber es ist absolut machbar. Also Schule ist nicht das, was dich ruinieren da.
Was denn?
Ganz ehrlich, Miete. Also natürlich gibt es in Dubai keine Steuern und das ist natürlich auch ein riesen Argument. Miete ist aber extrem teuer. Also das, was du natürlich in der Schweiz zum Beispiel jetzt würdest als Steuer zahlen, zahlst du da eigentlich normalerweise in der Miete.
Ja.
Das Leben an sich ist weniger teuer. Also weißt du, wenn du gehst einkaufen oder du irgendeinen Service brauchst, dann ist das, kostet es eigentlich weniger. Aber es gleicht sich dann wieder aus mit dem Wohnen, mit der Elektrizität, mit den Wasserkosten und so weiter. Aber ja, gell.
Eben, ich wohne da in einer gated Community.
Ja.
Was kostet es denn?
Es kostet viel, sagen wir es so. Es kostet viel, es ist es mir wert. Also es gibt natürlich wirklich auch billigere Optionen. Du könntest sicher auch ähnliche Situationen haben wie in der Schweiz oder ähnliche Mieten haben wie in der Schweiz.
Ja. Also reden wir von einer doppelten Miete von der Schweiz?
Ja, es ist eine doppelte Miete von der Schweiz, sagen wir so. Aber das ist für mich auch eine Wahl gewesen. Also ich hätte sicher auch einen billigeren Ort können finden. Für mich ist aber Wohnen extrem wichtig und es ist für mich auch extrem wichtig, dass wir uns wohlfühlen mit unseren Büsis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe halt immer den Traum gehabt, einmal einen Pool zu haben. Und das ist natürlich in der Schweiz ein bisschen schwierig. Also wir haben dort eine schöne Aussicht, wo wir leben, aber kein Pool. Da lohnt es sich natürlich auch. Es ist immer schön. Und das ist dann nachher dann für mich schon auch der ausschlaggebende Punkt, ein bisschen mehr zu investieren. Kann, wenn man will, sehr, sehr viel Geld ausgeben. Man muss aber nicht. Und ich glaube, das ist so der Unterschied zwischen der Schweiz und Dubai. Du kannst da auch sehr, sehr günstig leben. In der Schweiz ist es natürlich eben gerne mit den Kosten, die du hast, zum Beispiel für einen Krippenplatz oder mit den Steuern und so, einfach ein bisschen schwieriger.
Gibt es etwas, was man vermisst aus der Schweiz?
Ah, extrem viel. Ja, natürlich. Also die Natur, das macht sich schon einen riesen Unterschied. Also wir kommen auch normalerweise heim, wenn es schneit oder wenn es regnet. Ja. Und dann freut sich dann auch.
Man freut sich auf
Also wir sind auch am Weihnachten, sind wir daheim, sind es angefangen zu regnen, sind wir draußen rumrennen, weißt du, im Regen und so. Grosseltern sind auch in der Nähe. Also von dem her ist das Umfeld natürlich schon auch das, wo uns fehlt. Ich muss auch sagen, Dubai ist ein fantastisches Abenteuer, aber es ist manchmal ein bisschen temporär. Weißt du, dass du halt viele Leute hast, die irgendwie kommen und gehen und sehr viele Expats, merkst du halt schon auch, oder, dass alle zwei, drei Jahre halt die Leute dann wieder gehen.
Ein bisschen flüchtig auch.
Es ist ein bisschen flüchtig. Du hast halt einfach so die verschiedenen Facetten. Also du hast auf eine Art die lokale Kultur, die sehr respektvoll ist, wo ich bis jetzt wirklich muss sagen, ich habe es extrem gelernt zu schätzen und auch die, weißt, die lokalen Essen die Religion und sie sind wirklich sehr, sehr offen, sehr, sehr freundlich. Nachher dann hast du so ein bisschen, eben, weißt, die Influencers und dann die Expats-Communities. Ja. Aber dort hast du nachher dann mehr eben so ein bisschen das Temporäre, weißt.
Während unserem Gespräch sitzt der 5-jährige Nils an seinem Tischli und ist fleissig am Basteln. Er hat für uns sogar extra eine Zeichnung gemacht. Ob die Büsi füttern, zeichnen oder draussen spielen, Nils wird so schnell nicht langweilig. So wie seine Mami, die auch viel los hat im Job. Bei Nestle Middle East und North Africa ist sie Chefin von der IT- und Digital-Abteilung. Sie hat mich in ihr Büro zu Dubai mitgenommen. Und das Nestle-Büro, das ist in der Expo City, dort, wo 2021 die Weltausstellung stattgefunden hat. Und es sieht aus wie ein Google Office. Alles hell, offen, durchgestylt. Und sie haben sogar einen eigenen Starbucks mitten im Büro drin. Nathalie, du bist da bei Nestlé Middle East angestellt. Was machst du da genau?
Ich bin da der CIO. Das heisst, ich kümmere mich um das Departement IT und Digital. Ich mache das zusammen mit meinem Team von ungefähr 50 verschiedenen Leuten, die über 19 verschiedene Länder verteilt sind. Wir kümmern uns um natürlich UAE, aber auch Saudi-Arabien, Kuwait, Oman, Katar, Ägypten, Marokko und noch ganz viele andere Länder. Und da geht es vor allem eben um die ganzen digitalen Lösungen, künstliche Intelligenz, IT-Infrastruktur, Cybersecurity, und es ist sehr interessant.
Und wie ist dein Team zusammengesetzt?
Ich glaube, wir haben es einmal gezählt. Wir haben 77 verschiedene Nationalitäten da. Also es ist extrem international. Mhm. Wir haben jetzt den Ramadan im Moment, aber wir haben auch alle zusammen Weihnachten gefeiert. Wir haben alle zusammen die Wahlen gefeiert letztes Jahr. Alle Kulturen leben zusammen und respektieren sich auch.
Du bist als Frau da in einer IT-vorgesetzten Rolle, wo es eh schon nicht sehr viele Frauen gibt, dann auch noch im muslimischen Land. Wie wirst du da auch wahrgenommen?
Es ist vielleicht am Anfang ein kleiner Schock für das Team, nicht unbedingt wegen dem muslimischen Land, sondern einfach, weil es ist das erste Mal, dass eine Frau die Rolle übernommen hat. Sie haben vorher dann sehr, sehr lange für die gleiche Person gearbeitet. Aber grundsätzlich ist es eigentlich ein Vorteil als Frau in der IT.
Warum?
In den letzten paar Jahren gibt es da einen extremen Push, dass Frauen in die Positionen einkommen. Und ich glaube, es ist auch einfach, ich versuche zum Beispiel auch in meinem Team jetzt wirklich zu schauen, dass es da einfach so eine Balance gibt. Aber für mich ist eben die Diversität nicht unbedingt, ist das jetzt eine Frau oder ist das ein Mann? Sondern es geht mehr darum, dass du eben verschiedene Religionen, verschiedene educational backgrounds.
Ich schaue gerade hinter, es sind nur Männer rum heute.
Das stimmt, ja. Heute hat es wirklich nur Männer da. Ich kann aber mit Sicherheit sagen, dass wir normalerweise auch ein paar Frauen da haben.
Und wie ist es grundsätzlich in Dubai zu arbeiten?
Es ist extrem dynamisch. Also es ist schon so, dass alle Leute grundsätzlich immer online sind. Ich habe auch das Gefühl, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass du da eine ganz andere Wochenstruktur hast. Also du hast halt Länder in dieser Region, die zum Beispiel am Sonntag arbeiten oder wo am Samstag arbeiten. Die Arbeitszeiten sind auch sehr flexibel. Mhm. Und von dem her muss ich schon sagen, ja, die Leute sind eigentlich immer online, es ist alles ein bisschen schneller, es ist alles sehr digital, was natürlich für mich super ist. Es gibt wirklich einfach für alles eine App. Aber das macht schon einen kleinen Unterschied im Vergleich zu der Schweiz.
Aber das heisst, du schaffst mehr als in der Schweiz?
Ich würde unbedingt sagen, dass man in der Schweiz weniger schafft. Ich glaube, in der Schweiz kommt es einfach ein bisschen auf deine Funktion drauf an. Es ist natürlich, wenn du natürlich eine Kaderfunktion hast, bist du auch immer online. Mhm. Ich glaube, der Unterschied da ist einfach, dass es alle Leute so handhaben und dass wirklich alle Leute, egal in welchem Job das sind, eigentlich immer erreichbar sind.
Und stresst dich das nicht?
Auf eine Art hat es mich am Anfang gestresst. Ich habe aber nachher dann gemerkt, dass das ganz eine andere Situation ist da, weil du einfach auch sehr viel mehr Service hast. Das heisst, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie dein Auto musst tanken, dann hast du für das eine App. Du kannst dein Auto irgendwo in Dubai stehen lassen und innerhalb von 20 Minuten kommt jemand vorbei und tankt dir dein Auto. Du hast auch zum Beispiel, wenn du gehst einkaufen und du an der Kasse stehst, jemand, der schon deine ganzen Einkäufe versorgt. Und in dem Moment, wo du gezahlt hast, ist alles schon im Einkaufswagen verstaut. Mhm. Das Gleiche auch zum Beispiel mit Services für die Hei. Also du kannst zu jeder Tages- und Nachtzeit kannst du einen Coiffeur heimstellen, deine Maniküre und Pediküre die Hei machen, dich massieren lassen oder zum Beispiel auch einen Doktor heimstellen. Also es ist wirklich...
Ja, ich habe vorher so ein Auto gesehen, das angeschrieben war, so... The Doctor on Wheels.
Genau. Oder du hast eben auch zum Beispiel Leute, ich habe zwei Büsse zuhause, Langhaarbüsse, und die musst du immer wieder bürsten. Und du hast eben auch Leute, die das für dich zuhause machen. Also du schaffst sehr, sehr viel. Das Arbeitspensum ist sehr intensiv. Mhm. Aber wie gesagt, du hast eben auch sehr viele Sachen, die dir einfach abgenommen werden. Und das ist natürlich in der Schweiz schon etwas anderes.
Aber hast du gern, wenn dir diese Sachen abgenommen werden? Weil irgendwie ist es ja auch schön, sich das um Büsse zu kümmern und das selber zu machen. Und ist ja am Schluss vielleicht auch eine Frage vom Geld. Also so können ja wahrscheinlich auch nicht alle leben in Dubai.
Ich muss ganz ehrlich sagen, finanziell lohnt sich das, weil die Services auch sehr, sehr billig sind. Es kostet im Vergleich zu der Schweiz viel weniger, das zu machen. Aber ich habe also schon einen Moment gehabt, wenn ich einmal heimgekommen bin und dann, weißt, ist dein Sohn schon im Bett, er hat schon duschen gegessen, deine Büsi eben sind gebürstet, weißt, ist alles arrangiert. Mhm. Und dann denkst du schon so, ja okay, was mache ich jetzt? Weißt?
Du bist ja irgendwann wie Nuno am Arbeiten,
ja,
weil vom anderen
absolut,
eigentlich gar nicht
absolut
mehr.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen, die Schwierigkeit da ist wirklich, so ein bisschen eine Work-Life-Balance zu haben. Halt.
Mhm. Wie ist sonst die Arbeitsmoral oder die Arbeitskultur jetzt da?
Die Leute sagen mir, es sei extrem kompetitiv. Ich habe jetzt das nicht unbedingt persönlich erlebt, aber ich glaube, es gibt schon eine grosse Konkurrenz. Es gibt sehr viele Leute, die versuchen, in Dubai eine Position zu finden. Mhm. Ich glaube, für uns Schweizer ist das jetzt eine andere Situation, weil wir natürlich aus einem stabilen Land kommen, mit einer stabilen Wirtschaft. Es gibt, glaube ich, schon sehr viel Competitiveness, um auf Dubai zu kommen und zu hier arbeiten können.
Wie ist es bei dir gelaufen?
Für mich ist es eigentlich ganz organisch und ziemlich schnell hat sich das ergeben. Ich arbeite ja schon seit 12 Jahren bei der Nestlé. Mhm. Ich hatte verschiedene Stellen gehabt, vor allem in der Schweiz, aber auch in den Staaten und in Paris. Und dann bin ich dann einmal da auf einem Business Trip gewesen und dann hat man mir das vorgeschlagen und ich habe das eine super interessante Idee gefunden.
Mhm. Hast du auch Bedenken gehabt, jetzt geschäftlich gesehen, beruflich?
Beruflich gesehen nicht unbedingt, weil ich kenne natürlich unsere Firma, ich habe gewusst, was das für ein Job ist. Das Team war auch extrem nett gewesen. Es war mehr der Einschnitt ins Privatleben gewesen, wo ich einfach gedacht habe, weißt, funktioniert denn das mit meinem Sohn und einfach auch mit dem Umfeld.
Mhm. Jetzt ist Nestlé ja eine Schweizer Firma. Mhm. Wirst du da irgendwie als Schweizerin anders geschätzt oder aufgenommen? Oder bist du fast allein als Schweizerin?
Nein, wir haben schon ein paar Schweizer noch da. Du siehst auch überall immer so eine kleine Schweizer Flagge oder irgendwie einen kleinen Hinweis auf die Schweiz. Also wir haben dich schon das immer in unserem Herzen.
Jetzt hast du vorher angesprochen, dass es doch auch viel so ein bisschen Konkurrenz gibt auf dem Arbeitsmarkt. Wie würdest du sagen, ist jetzt Kollegialität? Wie lebst du die?
Ah, nein, die ist super. Die ist wirklich super. Ich glaube, wenn du dann mal deinen Job hast, ist es einfach auch so, dass das sehr viele Leute gerade erst auf Dubai gekommen sind und vielleicht auch nicht so viele Leute kennen. Und von dem her lernst du deinen ganzen Freundeskreis und deine ganzen Kollegen natürlich dann wirklich viel, viel enger kennen. Viele Leute sind da ohne die Familie hergekommen. Und es ist wirklich ein extrem starkes Netzwerk. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen einfacher, wenn wir es zum Beispiel mit der Schweiz vergleichen, um da dann wirklich auch Freundschaften zu schliessen am Arbeitsplatz.
Also hast du das auch? Hast du wirklich gerade einen Anschluss gefunden?
Absolut, absolut, absolut. Und es ist halt auch durch das, dass du so viele verschiedene Nationalitäten hast, sind die Leute extrem offen, weißt, und extrem tolerant. Mhm. Und es gibt auch wirklich einfach sehr, sehr viel Respekt. Und von dem her macht es das auch einfach, um die integrieren. Mhm.
Das heisst, dieses Umfeld besteht hauptsächlich aus Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen?
Aus Arbeitskollegen und aus der Nachbarschaft. Das ist im Fall da auch ein riesen Unterschied. Also, ich mag mich noch besinnen, bei mir zuhause in der Schweiz hat es zum Teil ein paar Jahre gedauert, bis ich da alle meine Nachbarn kennt habe. Und da ist also im Fall innerhalb von 2-3 Wochen kennst du quasi die ganze Nachbarschaft und es passiert auch ziemlich viel in der Nachbarschaft.
Das heisst?
Ja, es gibt immer wieder Fest und wir feiern ja auch alle verschiedenen Kulturen und alle verschiedenen Events. Und nachher dann lernst du dich dann all die Leute kennen, die bei dir in der Straße leben.
Stichwort unterschiedliche Kulturen. Du hast vorhin schon angesprochen, es ist Ramadan aktuell. Ja. Wie beeinflusst das jetzt eure Arbeit da bei Nestlé? Für dich ist es ja das erste Mal.
Für mich ist es auch erlebt. Das erste Mal. Es ist extrem angenehm. Es ist so ein eine spirituelle Ruhe, die ich jetzt in Dubai. Die Arbeitszeiten verändern sich ein bisschen. Also wir fangen ein bisschen später an, wir hören ein bisschen früher auf. Da geht es vor allem darum, dass es natürlich nach einer Gebetszeit ist, dass die Leute fasten. Und wir versuchen das auch natürlich das zu respektieren und ein bisschen vorsichtig zu sein, dass man zum Beispiel nicht weiss, überall einfach essen. Ich muss aber sagen, die Leute sind da generell sehr, sehr offen für alle Kulturen und es hat sehr viel Respekt auch für die Leute, die Ramadan machen.
Wie viel würdest du sagen, machen Ramadan, die jetzt da mit dir arbeiten?
Ich hatte am Anfang das Gefühl, es seien weniger Leute, aber es gibt eigentlich ziemlich viele Leute und ich glaube auch zum Beispiel Expats, die es einfach mal machen, um es mal erleben. Also ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich schon so, vielleicht so 60-70% hier im Büro, die das im Moment machen. Mhm.
jetzt isst man ja nicht, solange die Sonne da ist, man trinkt nicht. Hast du auch schon gemerkt, dass die Leute vielleicht ein bisschen gereizter sind?
Nein, im Fall überhaupt nicht. Das habe ich bei mir auch. Ich dachte, ja, es wird wahrscheinlich schon einen Unterschied machen.
Yes.
Es geht aber auch darum, dass man während dem Ramadan Gemeinschaft schätzt. Die Leute sind sehr viel ruhiger. Es geht um Mindfulness und eben das ganze, weißt du, die ganze spirituelle Aspekt. Und im Gegenteil, nein, die Leute sind super lieb, super rücksichtsvoll. Es ist auch im Verkehr viel einfacher. Ja, absolut. Du merkst wirklich einen Unterschied, wie so eine Ruhe reinkommt.
Du hast vorhin gesagt, Kollegialität ist ungut. Wie ist es sonst zum Arbeiten mit den Leuten? Ist das gleiche Arbeitsverständnis, das man hat wie in der Schweiz? Weil bei uns weiss man, wir sind pünktlich, zuverlässig, es wird alles on time abgeliefert. Hast du dich da vielleicht auch ein bisschen müssen anpassen oder reinkommen?
Ja, da habe ich mich schon müssen anpassen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, da habe ich mich auch schon in New York müssen anpassen und in Paris. Also ich glaube, das ist schon etwas, wo man das jetzt absolut zugutehalten muss. Wir sind sehr pünktlich, wir sind sehr organisiert. Du weißt auch, dass die Leute eben abliefern, wenn sie abliefern müssen. Es hat da sehr eine hohe Arbeitsmoral. Also wie gesagt, du kannst die Leute immer erreichen. Sie versuchen wirklich ihr Bestes. Es ist aber einfach weniger organisiert. Also muss man schon ganz ehrlich sein. Man merkt natürlich dann schon einen Unterschied, dass einfach manchmal so ein bisschen Chaos ist.
Und wie handelst du das als vorgesetzte Person?
Ich mache normalerweise so ein bisschen Witz darüber. Also es wissen eben auch alle, dass ich Schweizerin bin und dass wir natürlich, weisst, so eben unsere Regeln befolgen und versuchen, so organisiert wie möglich zu sein. Und ich glaube, mein Team hat das jetzt mittlerweile verstanden. Also weisst, dass mich das auch einfach stresst, wenn ich nicht weiss, was passiert und wenn es irgendwie so ein bisschen chaotisch ist. Und sie haben sich ganz fest Mühe, sich da anzupassen.
Okay. Wie bewegst du dich zum Arbeitsort? Wie kommst du da her?
Also, es gibt da zum Beispiel ein Metro.
Nur mit zwei Linien, gell?
Genau, nur mit zwei Linien. Und es ist natürlich schon nicht vergleichbar mit dem Netzwerk, das wir in der Schweiz haben. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fahre ein Auto. Ich habe auch jetzt wieder ein Benzinauto. Also ich habe ja in der Schweiz immer versucht, irgendwie ein Hybrid oder elektrisch zu fahren. Das ist mir da, habe ich mich da nicht so wohl gefühlt damit. Und ich habe jetzt extra so ein billiges Auto gekauft, was mir dann auch nicht ausmacht, wenn es voller Sand ist oder wenn es zu heiß ist und es dann mal irgendwann kaputt geht.
Ja. Und wie findest du es da, Auto zu fahren mit diesen sechsspurigen Strassen und so? Und wir haben gefunden, zum Glück sind wir mit Uber unterwegs.
Sind unterwegs. Also ich bin ja die ersten paar Wochen immer auch nur mit Uber unterwegs gewesen. Es braucht schon ein bisschen Zeit. Also du hast zum Teil 6, 7, 8 Spuren gleichzeitig. Es gibt auch einfach Strassen, die dann plötzlich aufhören, auf dem Highway. Es gibt aber extrem wenig Unfälle im Vergleich zu der Schweiz. Also man fragt sich dann auch, wie das überhaupt möglich ist. Aber ich glaube, die Leute sind sich so daran gewöhnt, dass alle sehr, sehr aufpassen, alle auch blinken und dann wirklich so ein bisschen rücksichtsvoll fahren. Schwieriger ist eigentlich mehr gewesen, dass da sehr viele Sachen, die wir in der Schweiz brauchen, nicht funktionieren. Also zum Beispiel Google Maps funktioniert da nicht. Du brauchst eine Applikation, die Waze heisst, damit du dich nicht in Gier verlierst. Und das ist mehr der Stress gewesen, weißt, finde ich überhaupt meinen Arbeitsweg. Es ist mehr um das gegangen.
Ja. Jetzt bist du ja eben alleinerziehende Mami.
Ja.
Wie kriegst du jetzt deinen Job da bei Nestlé und quasi das Family Life unter einen Hut?
Das ist ja für mich auch ein grosser ausschlaggebender Punkt gewesen, überhaupt auf Dubai zu kommen, weil du natürlich da ganz eine andere Kinderbetreuung hast, die für mich in der Schweiz problematisch war. Mhm. Ich habe da eine Nanny, die mit uns zusammenlebt und die kümmert sich 6 Tage in der Woche um meinen Sohn. Mhm. Er geht den Tag durch die Schule und sobald er dann heimkommt, geht sie mit ihm in den Schwimmunterricht, bringt ihn zum Basketball, geht mit ihm in den Park. Und das macht natürlich einen extremen Unterschied. Das ist für mich eigentlich der schwierigste Aspekt gewesen in meiner Karriere in der Schweiz, weil du halt zum Teil Krippenöffnungszeiten einfach nicht mit einer Kaderfunktion kannst vereinbaren, wo du nicht unbedingt stabile Arbeitszeiten hast.
Da ist es wie eine 1-zu-1-Betreuung. Also etwas für alle Kinder zusammen, in dem Sinn gibt es auch nicht. Weißt du, so eine Tagesstruktur oder so?
Mal, es gibt es. Du kannst eigentlich deine Kinder auch in so eine Krippenstruktur geben.
Yeah.
Ich habe mich aber dazu entschieden, weil er am Morgen in der Schule ist und weil er auch sehr viele sportliche Aktivitäten hat, dass ich jetzt die Lösung nenne. In der Schweiz war das natürlich anders. Es war natürlich den ganzen Tag eben einfach in dieser Krippe. Mm. Und ich habe mich dann fast ein bisschen schlecht gefühlt, weil er halt zum Teil, ich bin halt immer die Erste gewesen, die ihn gebracht hat und dann die Letzte, die ihm gerade kurz bevor die Krippe zugegangen ist, noch geholt. Und da ist er wenigstens zuhause und in seinem gewohnten Umfeld.
Mhm. Und du bist wie flexibel, wenn du mal musst früher kommen, später gehen, wie auch immer.
Genau.
Bist du immer da im Office?
Nein, wir haben natürlich auch, wir reisen zum Teil. Wir haben auch flexible Arbeitslösungen. Aber ich treffe natürlich auch sehr oft irgendwelche Partner oder gehe an irgendwelche Industry-Events und so weiter. Also Flexibilität ist da schon sehr, sehr wichtig.
Und wie findest du deinen Sohn dann zuhause mit der Nanny? Wenn du jetzt sagst, du hast ein besseres Gefühl als in der Krippe.
Er hat ihm mega fest ins Herz geschlossen. Ja. Also er hat jetzt am Wochenende auch Geburtstag und er hat mich gerade sofort gefragt, ob dann eben seine Nanny auch kommen, mit ihm kann feiern. Also sie gehört für uns wirklich zu der Familie dazu. Mhm. Ich glaube, schwieriger ist einfach zu schauen, dass dein Kind dann immer noch selbstständig ist. Also das ist zum Beispiel etwas, was für mich sehr wichtig ist, dass der Nils den Tisch abräumt allein, dass er sein Zimmer aufräumt und dass er eben nicht einfach den Nanny ruft, weil das gibt es natürlich da schon auch, dass dann die Nanny einfach alles für dein Kind macht und ich glaube, das kann ein bisschen problematisch werden mit der Zeit.
Also dann habt ihr euch wie auch müssen absprechen, natürlich in Erziehungsfragen,
absolut, absolut, ja. Absolut. Und das ist dann wirklich auch die Aufgabe von der Mutter oder von der Familie. Also die Nanny kommt und ist eigentlich dazu bereit, das einfach so zu machen, wie du ihnen das erklärst. Aber du tust ihnen wirklich von A bis Z deinen Alltag erklären, was du willst, was du nicht willst und wie man mit deinem Sohn umgeht oder wie man mit deiner Tochter umgeht. Und ja, dann befolgt sie das.
Das klappt. Und,
klappt das, ja, absolut. Absolut.
Nach dem Arbeiten geht es dann wieder heim zum Nils und der Nanny. Wir gehen in den Garten, wo der Nils im Pool planscht, während die Nanny am Eingang wartet, bis sie wieder gebraucht wird. Was eben Kinderbetreuung betrifft, hast du dich für eine Nanny entschieden. Sie ist eigentlich immer bei euch. Wie war das gewesen? Auch der Haushalt irgendwie so ein bisschen mit einer fremden Person?
Absolut seltsam. Also wenn du aus der Schweiz kommst, hat es ein extremes Vorurteil für Nannys. Ich mag mich noch besinnen, ich hatte mit zum Teil so eine Babysitterin. Mhm. Aber schon dort haben die Leute gefunden, ja, weißt, warum hast du denn ein Kind, wenn du eine Babysitterin hast?
Yeah.
Und da ist es wirklich absolut normal. Aber es ist natürlich extrem komisch. Also weißt du, auch gerade wenn du in die Heim kommst, und einfach immer jemand da ist, brauchst du schon wirklich ein paar Wochen, bis du dich nachher dann irgendwie an das gewöhnst. Aber jetzt gehört sie zu der Familie dazu und der Nils hat sie mega gern und ich auch und sind wir da alle zusammen.
Und ist es dann nicht so, dass du quasi fast weniger Zeit verbringst mit dem Nils als eine fremde Person, also eure Nanny?
Absolut. Und das, da fühlst du dich natürlich auch schlecht, weil dir natürlich schon bewusst ist, dass jemand anders sich um dein Kind kümmert. Eben wenn du irgendwie eine Managementfunktion hast, ist es manchmal einfach, gibt es keine andere Lösung. Und das ist auch der Grund, dass ich mich zum Teil mit mein Netzwerk wirklich aus Arbeitskolleginnen besteht. Es gibt auch sehr viele Mütter, die eigentlich gar nicht arbeiten, aber gleich die Nanny sich um das Kind kümmert. Und das ist natürlich schon ein bisschen weit weg von meiner Realität.
Und woher kommt sie? Gibt es da irgendwie ein Casting?
Also da gibt es so Agenturen, die sich dann um alles kümmern. Das heisst, du schickst ihnen wirklich eine WhatsApp-Message und sagst ihnen, okay, ich habe jetzt Büsi da zu Hause und ein Kind. Und sie geben dir nachher dann Videos von all den Nannys, die sie haben. Und dann kannst du nachher dann eigentlich auf dem Video deine Nanny aussuchen. Sie kommt dann zu dir. Und eben, du hast nachher dann einfach die Agentur, die dir dort das Visa organisiert und auch Krankenkassen, wenn irgendetwas ist, kümmert sie sich um das. Sie ist jetzt eine Philippiner. Und das ist, glaube ich, auch normalerweise so eine der Hauptnationalitäten da.
Und ihr kommuniziert mit ihr auf Englisch?
Auf Englisch, genau. Ja. Genau.
Und wie ist das mit den Mindestgehältern für Nannys? Wie gut, schlecht verdienen sie da?
Ich kann das nicht unbedingt beantworten, weil ich es ehrlich gesagt nicht weiss. Das Setup ist einfach so, dass du natürlich alle Kosten und Logis für die übernimmst. Das heisst, das, was sie nachher dann verdienen, schicken sie normalerweise direkt heim. Ich zahle natürlich ihre Unterkunft, ihre Nahrung, ihre Elektrizität und einfach alles über das Telefon und so weiter. Ja. Ist eigentlich dann nachher dann gezahlt. Aber Gehälter sind natürlich gleich nicht fantastisch, das ist klar.
Wie oft geht sie heim? Das ist ja auch noch, das finde ich auch immer so ein Punkt.
Mega,
sie lebt dann mit einer fremden Familie, aber ist irgendwie getrennt von ihrer Familie. Was macht das so mit dir?
Absolut, ich finde das mega schwierig. Also es ist eben für mich auch so einfach das Konzept, wo ich schwierig finde. Ich denke aber nachher auch, dass ich einfach sicherstellen will, dass wir eine gute Familie sind für sie, weißt, und dass sie sich bei uns wohlfühlt. Mhm. Sie haben normal Ferien wie wir auch, also 4 oder 5 Wochen, und können sich dann entscheiden, weißt, ob sie dann da bleiben oder ob sie dann ein paar Mal heimgehen. Mhm. Aber es ist natürlich schon ein mega Einschnitt in die Familie.
Mhm. Aber sie hat keine eigene Familie?
Sie hat 2 Kinder.
Das ist aber schon...
Ich weiß, es ist mega. Aber ich denke dann nachher dann eben auch, weißt, sie ist ja vor uns schon in Dubai gewesen. Ja, sie ist nicht extra wegen uns gekommen. Aber ich versuche ihr dann nachher dann einfach irgendwie so das Bestmöglichste, weißt, die Heim und um die bestmöglichste Arbeitssituation zu geben. Weil ich natürlich auch will, dass die Person, die sich jeden Tag um mein Kind, um mein Zuhause und um meine Tiere kümmert, sich wohlfühlt, das ist natürlich für mich schon auch wichtig.
Ja.
Ich habe zum Teil auch andere Nannies oder andere Situationen gesehen, wo ich gesagt habe, ich finde das jetzt persönlich ein bisschen schwierig, aber für mich ist es wirklich wichtig, dass jemand, weisst, der wirklich jeden Tag mit dir zusammenlebt, dass es denen gut geht.
Mhm. Jetzt sagt man über Dubai, dass es teils schon so sehr in unterschiedlichen Schichten gespalten ist. Also man hat Arbeitsmigranten eher aus dem ostasiatischen Raum, dann hat man die Expats wie du und dann hat man die Emiratis, wo übrigens nur 10% von der Bevölkerung sind, überhaupt ausmachen. Ja. Wie erlebst du die gesellschaftlichen Strukturen?
Also ich muss sagen, grundsätzlich habe ich mir dort sehr viel mehr Sorgen gemacht, bevor ich hierher gekommen bin, weil ich wirklich gedacht habe, das ist dann wahrscheinlich schon ein sehr grosser Einschnitt. Wie gesagt, bis jetzt ist es extrem tolerant. Ich habe eigentlich bis jetzt da alle religiösen Feste gefeiert. Wir haben Weihnachten da gefeiert, wir haben unseren Christbaum, unsere Dekoration da gekauft, das zusammen mit lokalen Leuten und den Expats gefeiert. Es ist aber schon so, dass du... zum Teil eben einfach so die verschiedenen Welten siehst. Also du hast natürlich schon die lokalen Leute, die für mich eben, wie gesagt, bis jetzt sehr, sehr respektvoll, sehr nett gewesen sind.
Aber kommst du mit denen in Kontakt?
Ja, schon. Nein, also du kommst mit ihnen schon in Kontakt, gell? Natürlich auch in der Arbeit, auch eben in der Umgebung, wenn du jetzt eben da zum Beispiel etwas mietest oder in der Nachbarschaft, also du kommst absolut mit ihnen in Kontakt und bis jetzt ist es absolut alles wirklich gut gewesen. Aber klar, es gibt natürlich schon eine Unterteilung in der Gesellschaft.
Kennen wir ja in der Schweiz, glaube ich, nicht so.
Ja, die Schere ist wahrscheinlich schon kleiner, aber ich glaube, die sozialen Probleme gibt es, glaube ich, an beiden Orten. Mhm. Ich glaube, wo die Schweiz klar gewinnt, ist natürlich einfach die wirtschaftliche Stabilität, dass du kannst Sozialhilfe beziehen, wenn du Hilfe brauchst. Weißt, dass du einfach so ein Hilfssystem um dich herum, ein Supportsystem hast, das hast du da nicht.
Solange sie da arbeiten, da bleiben,
genau.
Sonst müssen sie
das wäre dann für mich, weißt, eher der Hauptunterschied. Es ist nicht so sehr, dass du die Klasse nicht hast in der Schweiz. Ich finde, das hast du schon auch. Aber du weißt in der Schweiz halt, wenn dir etwas passiert, dann schaut die Schweiz zu dir und fängt dich auf im Zusammenhang, aber fängt dich auf. Und ich glaube, das ist da viel, viel schwieriger. Also wenn du da keinen Job hast, dann,
ist nicht mehr wert.
Eigentlich. Ja, dann musst du eigentlich dann wahrscheinlich heimgehen.
Bezüglich Arbeitsmigranten, die hier ins Land kommen, um auf der Baustelle zu arbeiten, hat es auch viel Kritik gegeben. Es ist die Rede von Menschenrechtsverletzungen, dass man ihnen Pass weggenommen hätte. Homosexualität ist verboten und es ist eine Monarchie. Wie viel Kritik hast du auch gehört, die gesagt hat, ich gehe auf Dubai, jetzt gerade hinsichtlich dieser Punkte?
Ja, schon ziemlich viel. Ich glaube, wir leben auch ein bisschen in einer Bubble. Also weißt, ich sehe das zum Teil normalerweise nicht. Das heisst aber nicht, dass du nicht weißt, dass dort natürlich auch Sachen passieren. Ich habe sehr viele homosexuelle Freunde, die sind auch schon alle hierher gekommen, sind auch gut behandelt worden, da hat es jetzt auch nicht irgendwie Probleme gegeben. Aber natürlich, es ist eine komplett andere Struktur. Und ich glaube, du musst eben schon, das musst dir schon bewusst sein, bevor du da herkommst. Und ich kann auch verstehen, dass das vielleicht für die Leute, dass die Leute Angst macht.
Aber wie ist dein Umgang damit? Blendest du einfach aus?
Ich glaube, ich bin nicht damit konfrontiert, ganz ehrlich. Also ich blende es natürlich, ganz ausblenden kannst du es nie. Es ist jetzt in meinem Umfeld, in meinem direkten Umfeld nicht unbedingt der Fall. Wir halt einfach in dieser internationalen Bubble leben, wo du das halt einfach nicht unbedingt siehst. Aber natürlich machst du dir Sorgen.
Was macht dir Sorgen?
Ja, es ist einfach, weißt, wenn du eben irgendwie siehst, die Leute, die weißt, auf der Baustelle sind und es danach dann extrem heiß ist und du denkst, okay, haben sie genug Wasser. Etwas gewesen, was mich beeindruckt hat, die Leute stellen überall Wasserflaschen her draussen, vor allen Häusern. Und das ist eben für die Leute, die können liefern, die auf der Baustelle sind, damit es den Leuten nicht zu heiß wird. Aber natürlich ist es eine extrem schwierige Situation, auch für so manuelle arbeiten, weißt.
Und auch eine Realität.
Und auch eine Realität, ja.
Hast du auch hinsichtlich dieser kritischen Punkte mal Bedenken gehabt, wenn man wirklich auf Dubai?
Nein, weil ich muss ganz ehrlich sagen, meine Entscheidung basiert nicht darauf, dass es Dubai als Standort war, sondern dass es einfach für mich ein Neuanfang war nach meinem Schicksal. Auch wenn ich das absolut alles, mir das alles bewusst ist, ich wäre wahrscheinlich auch auf New York gezogen. Weißt, es ist für mich nicht unbedingt Dubai als Standort gewesen, sondern es ist mehr darum gegangen, ist es eine machbare Lösung für meine Familie und ist es ein Neuanfang.
Ja. Jetzt bist du als alleinerziehende Mami da, in einem Land, wo es auch schon Kritik gibt gegenüber den Frauenrechten, weil es ist ein muslimisches Land, teilweise noch restriktiv in gewissen Sachen. Was sind so gewisse Regeln, die du dich vielleicht auch hast daran gewöhnen oder dich hast anpassen?
Wie du siehst, ich habe meine Knie nicht bedeckt, ich laufe mit Kleidern rum. Also ich habe bis jetzt eigentlich nie ein Problem gehabt damit. Ich muss sagen, du wirst da extrem respektiert, wenn du Kind hast. Es gibt einen extremen Respekt vor Familie und vor Kind. Und es können dir auch sofort alle helfen. Also wenn du jetzt irgendwie mit deinem Kind unterwegs bist, ist es mehr so, dass die Männer galant sind oder weißt, die Türen aufheben oder die Taschen tragen oder dir können wir helfen.
Und egal, ob da am Mann der Seite ist oder nicht?
Egal, ob da am Mann der Seite ist oder nicht. Es ist ein extrem sicherer Ort. Das heisst, du kannst da wirklich als Frau um 2 am Morgen zur Nacht allein umeinander laufen. Es wird dir niemand mit dir reden, es macht dir niemand Angst, du hast überhaupt kein Problem. Es gibt keine Kriminalität. Du kannst jederzeit deine Taschen, dein Telefon, alles auf den Tisch stehen lassen, gehen und wieder zurückkommen. Es ist immer noch da. In Dubai gibt es auf jeden Fall die Pros absolut auch.
Was man aber nicht darf, ist in der Öffentlichkeit Alkohol trinken.
Ja und nein. Also du darfst absolut Alkohol trinken, aber einfach in den Orten, die dafür bestimmt sind, sind aber fast alle Orte. Also es sind abgesehen von den Malls kannst du eigentlich in jedem Hotel, in jedem Restaurant kannst du Alkohol trinken. Ich kann auch da zuhause Alkohol kaufen, aber du brauchst eine Lizenz dafür.
Also du sogar als Privat, damit du zuhause kannst eine gute Flasche Wein auftun,
brauchst du eine Lizenz. Genau. Okay. Also du kannst, sobald du dann nachher dann da deine Identitätskarte bekommst, kannst du dann einfach in den Laden gehen. Es dauert 2 Minuten, also es ist nicht etwas Kompliziertes. Aber du bekommst deine Lizenz und mit dem kannst du dann nachher dann Alkohol kaufen. Genau.
Und von was ist das abhängig, ob du die bekommst oder nicht?
Bekommst du sie so oder so.
Inwiefern spürst du auch, dass es halt keine direkte Demokratie ist wie die Schweiz? Merkt man das?
Ich glaube, das merkt man als Schweizerin Dubai nicht. Und der Grund für das ist, dass du natürlich sehr wenig Konfrontationspunkte hast mit den lokalen Autoritäten, auch mit den Regeln. Alles ist so organisiert, dass du eigentlich durch eine App das alles sofort kannst organisieren. Auch zum Beispiel, weißt, wenn du jetzt deine Identitätskarte brauchst, das wird, da wird dir überall geholfen. Also von dem her merkst du es eigentlich wirklich nicht, auch wenn du da lebst.
Und jetzt, um euch hier anmelden, jetzt, du als alleinerziehende Frau, ist das gar kein Problem gewesen? Weil ich weiss zum Beispiel, dass es, glaube ich, ein Gesetz gibt, dass du kein Kind darfst bekommen darfst, wenn du nicht verheiratet bist.
Ja, ich habe es auch gehört in Dubai. Erstens muss ich etwas sagen, die Regeln ändern sich jeden Tag. Also nicht nur wegen dem, sondern allgemein. Auch zum Beispiel, wenn du jetzt beim Autofahren oder so, jeden Tag kommt irgendwie neue Regeln.
Und wie kommt man dann nach? Das ist ja schon noch wichtig,
ja,
dass man
die Regeln hat. Normalerweise bekommst du nämlich schon eben so Push-Notifications oder so, aber es ist einfach jeden Tag, irgendwie wachst du auf und es ist irgendetwas anders.
Nervt's?
Ja, ich glaube, es ist mehr schwierig, einfach, weißt, wenn du jetzt etwas planst, irgendwie längerfristig, musst du einfach eben damit auseinandersetzen, dass halt dann einfach eben vielleicht am Freitag keine Schule ist und du das aber einfach nicht weisst. Weisst du, ich meine? Auf jeden Fall, für mich ist es natürlich als Witwe sowieso kein Problem gewesen, weil ich kann das sehr einfach erklären. Mhm. Aber du kannst auf jeden Fall da jetzt zusammenleben, auch einfach als Paar, wenn du nicht geheiratet bist. Mhm. Und ich muss sagen, es wird schon sehr, sehr viel offener. Aber natürlich merkst du immer noch, du bist in der arabischen Kultur, es ist natürlich ein anderes Land und es ist eine andere Religion.
Zum Abschluss vielleicht noch, wo siehst du euch in 10 Jahren? Ist es immer noch in Dubai, in der Schweiz oder vielleicht noch mal ganz neu miteinander?
Ich muss ganz ehrlich sagen, die Schweiz ist für mich schon mein für immer Zuhause. Ich habe die Schweiz extrem gerne. Ich finde, du lernst es auch wirklich wieder schätzen, weißt, die ganze politische Stabilität, die wirtschaftliche Stabilität, Natur. Also für uns ist die Schweiz immer Zuhause.
Du Nathalie möchte die nächsten paar Jahre noch in Dubai bleiben, aber sobald der Nils dann ins Teenie-Alter kommt, wird sie langsam wieder zurück in die Schweiz. Wie es bei anderen Schweizer Auswanderern und Auswanderinnen aussieht, erfahrt ihr in weiteren Folgen von unserer Serie «Why Dubai?». Ich habe nämlich noch vier andere Schweizer und Schweizerinnen in den Emiraten getroffen. Mein Name ist Sinal Bisetti und in der Serie «Why Dubai?» geht meine Reise durch die Luxusmetropole noch weiter. Wenn du wissen willst, wie es sich als Influencerin in Dubai lebt oder wie ein Schweizer Gartenbauer seit 50 Jahren die Wüste zum Blühen bringt, dann lass unbedingt nochmal rein und lass uns einen Kommentar oder 5 Sterne da. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.